Ja, vielen herzlichen Dank zunächst, Herr Thierse, für die freundliche Einladung zu dieser Veranstaltung an diesem wunderschönen Ort mit nicht ganz so wunderschönem Wetter und zu diesem ganz besonderen Format, das ich wirklich sehr interessant finde. Von daher freue ich mich, dass ich Gelegenheit habe, Ihnen einige Gedanken zu dem Thema Geschichte des Grundgesetzes im Spiegel seiner Veränderungen vorzutragen und wie Sie der Gliederung, die wir ausgeteilt haben, entnehmen können, bin ich fest entschlossen, tatsächlich zum Thema selbst zu sprechen. Was Sie überraschen mag, möglicherweise, ist auch heutzutage fast ein bisschen spießig geworden, aber ich kann da nicht aus meiner Haut. Will aber gleich dazu sagen, wir können in der Diskussion über alle möglichen anderen Dinge reden, auch die gestern angeklungen sind, die wir vertiefen wollen. Das wäre aus meiner Sicht, wenn Sie es mögen, gar kein Problem. Jetzt aber zu unserem Thema. Bei der Kompetenz zur Verfassungsänderung handelt es sich nicht um eine Selbstverständlichkeit, sondern eigentlich um einen außerordentlichen Vorgang. Das kann man schon daran erkennen, dass im strikten Unterschied zur sonst geltenden Grundregel nicht der ursprüngliche Normgeber selbst, sondern ein anderer zur Revision befugt ist. Schon das ist ungewöhnlich. Normalerweise kann nur der Gesetzgeber das Gesetz ändern, der Verordnungsgeber die Verordnung und der Satzungsgeber die Satzung. Und jetzt müsste eigentlich der Verfassungsgeber die Verfassung ändern, aber das ist nicht so. Anspruchsvoller wird dadurch auch die Architektonik der Normebenen. Es gibt nicht nur die Verfassung als Ausdruck der verfassunggebenden Gewalt des Volkes auf der einen und auf der höchsten Ebene und die von der Verfassung eingerichteten, legitimierten und limitierten Staatsgewalten, Judikative, Exekutive und Legislative auf der anderen Seite. Also es gibt nicht nur verfassunggebende Gewalt und die verfassten Gewalten. Man nimmt immer den französischen Terminus pouvoir constituant, pouvoir constitué, weil der Erfinder dieser Konstruktion der Abbé Sieyès war. Und das ist ein Phänomen der französischen Revolution. Mit dem Konzept der verfassungsändernden Gewalt schiebt sich zwischen diese beiden Ebenen eine dritte. Sie nennt sich Amending Power bei den Amerikanern, Pouvoir Constituant Constitué bei den Franzosen und bei uns eben verfassungsändernde Gewalt. Die Verfassungsänderung kann nicht einfach den normalen Gesetzgebungsinstanzen überantwortet werden, weil diese sonst über ihre eigenen Daseinsgrundlagen bestimmen können. Andererseits ist die verfassungsändernde Gewalt der Verfassungsgebung nachgeordnet und nicht mit ihr identisch. Ersonnen wurde, wie eben gerade angedeutet, diese Idee im Zuge der amerikanischen und der französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts. Der österreichische Verfassungshistoriker Gerald Sturz hat sie als ein seinerzeit bewundertes Novum bezeichnet, das früheren Epochen unbekannt war. Die verfassungsändernde Gewalt erlaubt es, die Verfassung als normative Grundlage zumindest partiell neu zu gestalten, ohne sie zu zerstören oder auswechseln zu müssen. Das ist das, wenn Sie so wollen, Ingeniöse am neuen Konzept. Das Rechtsdokument wird zwar inhaltlich geändert, aber nicht durch ein neues ersetzt, gilt also weiterhin als das Gleiche. Die Verfassung der USA ist trotz der insgesamt 27 Amendments und ungeachtet tiefgreifender interpretatorischer Wandlungen noch immer die Verfassung von 1787. Das Grundgesetz ist ungeachtet von mittlerweile über 60 verfassungsändernden Gesetzen immer noch das Grundgesetz vom 23. Mai 1949. In einem Satz, Verfassungsänderung ermöglicht Revision des Normenbestandes ohne Auswechslung der Identität. Das hat einen unübersehbaren Vorteil. Die Revisionsmöglichkeit erlaubt es, die Geltung der ursprünglichen Verfassung auf Dauer zu stellen und sie nicht bei jedem zeitlich folgenden Änderungsbedarf gänzlich zerschellen lassen zu müssen. Notwendige Anpassungsprozesse müssen nicht als revolutionärer Neubeginn inszeniert werden. Sie lassen sich vielmehr als eine Art interner Konfliktverarbeitungsmodus auffassen und ausgestalten. Die Verfassung wird sozusagen lernfähig oder begreift sich selber als ein lernfähiges System. Sie ist nicht nur, wie wir auch sagen, ein Living Document, sondern, wenn man so will, auch ein Learning Document. Auch das Grundgesetz kennt Vorkehrungen für seine Änderung. Von denen wurde und wird reger Gebrauch gemacht. Die Geschichte des Grundgesetzes lässt sich daher bei weitem nicht vollständig, aber doch in weiten Teilen auch als Geschichte ihrer Änderung erzählen. Und dabei will ich mich im Folgenden auf diejenigen formellen Verfassungsänderungen konzentrieren, die sich auch im Normtext niedergeschlagen haben, und nenne auch von denen nur die wichtigsten und die stärksten Einschnitte. Ich klammere aus alles, was mit dem Thema Gleichheit zu tun hat. Dazu wird Frau Saksowski noch sprechen. Ich klammere auch Fragen wie Umweltstaat aus, konzentriere mich in einer gewissen subjektiven Auswahl auf die Punkte, die Sie aus der Gliederung ersehen können. Und was ich auch ausklammere, das sind mit einer Ausnahme, auf die wir noch dann zu sprechen kommen, das sind die Phänomene des stillen oder des stummen Verfassungswandels, dass sich also der Normtext der Verfassung nicht ändert, aber die Interpretation einer bestimmten Norm einen neuen Sinn erhält. Auch dafür gibt es Beispiele. Beginnen wir also mit unserer kleinen Chronologie. Bei der Verabschiedung des Grundgesetzes im Jahr 1949 war die Souveränität der Bundesrepublik noch vielfach eingeschränkt. Das hatte den Verzicht auf Regelungen über die Aufstellung von Streitkräften sowie die Bewältigung staatlicher Notstandslagen zur Folge. Diese zählen nun aber eigentlich zum gängigen Repertoire moderner Verfassungsurkunden. Ihre Einfügung, sozusagen Zug um Zug, gegen die Aufgabe alliierter Vorbehaltsrechte kann man insofern als nachholend bezeichnen. Was 1949 thematisch nicht möglich war, wurde nun nachgeholt und führte zu heftigen innenpolitischen Kontroversen. Die Aufstellung eigener Streitkräfte mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht für Männer war ein wesentlicher Akt der Westintegration der frühen Bundesrepublik. Auf verfassungsrechtlicher Ebene erfolgte das ein bisschen kompliziert in zwei Schritten. Es gab einen ersten Versuch, bei dem man eine europäische Verteidigungsgemeinschaft gründen wollte. Das scheiterte am Veto der französischen Nationalversammlung, führte aber zur ersten Wehrnovelle von 1954, sodann der entscheidende zweite Schritt, umfassende Wehrverfassung 1956. Bei dem sich über Jahre hinziehenden Gesamtprozess ging der Abbau von Besatzungsrechten Hand in Hand mit dem völkerrechtlichen Beitritt zu militärischen Allianzen, insbesondere der NATO, und der Veränderung des Verfassungsrechts. Eine zentrale Rolle spielten die Pariser Verträge von 1954, darunter als wichtigster der Deutschlandvertrag. Er hob, von einigen alliierten Vorbehalten abgesehen, das Besatzungsstatut auf und gab Deutschland insofern die Souveränität zurück. Am 5. Mai 1955 traten die Verträge in Kraft. 4 Tage danach war die Bundesrepublik Mitglied der NATO. Am 12. November 1955 erhielten die ersten 101 Freiwilligen der Bundeswehr ihre Ernennungsurkunden. Ein halbes Jahr später waren Wehrverfassung und Soldatengesetz verabschiedet. Das Land hatte, zum Kummer vieler, wieder eine Wehrpflichtarmee. Am 1. April 1957 rückten die ersten 10.000 wehrpflichtigen Rekruten in die Kasernen ein. Die neuen grundgesetzlichen Regelungen betrafen zum einen den Grundrechtsabschnitt mit verschiedenen Regelungen über den Ersatzdienst, über Grundrechtseinschränkungen für Soldaten und anderes mehr, vor allem aber die Staatsorganisation, wobei es da ein hervorstechendes Merkmal gab, nämlich die Reduzierung und Teilung des traditionell umfassenden militärischen Oberbefehls und die Stärkung der parlamentarischen Kontrolle. Die Verankerung des Amtes eines Wehrbeauftragten und des Verteidigungsausschusses, der zugleich die Rechte eines Untersuchungsausschusses hat, weisen in diese Richtung und sind bemerkenswert in ihrer Stoßrichtung. Auch die nach weit zurückreichenden Vorarbeiten im Jahre 1968 verabschiedete Notstandsverfassung war letztlich noch besatzungsrechtlich induziert, weil an ihre Verabschiedung der Verzicht auf vorbehaltene Rechte der Alliierten aus dem Deutschlandvertrag von 1955 geknüpft wurde. Die den inneren wie den äußeren Notstand betreffenden Regelungen gerieten außerordentlich detailliert und erstreckten sich ungeachtet der Einfügung eines eigenen neuen Abschnittes, nämlich 10a, über das gesamte Grundgesetz. Betroffen waren Grundrechte, 9 Absatz 3, 10 und 11, Neu eingefügt wurde ein Artikel 12a. Betroffen waren aber auch das Verhältnis von Bund und Ländern. Ich verschone Sie mit Einzelheiten. Letztlich stand hinter dieser Detaillierung des Notstandregimes und der mehrfachen Stufung des äußeren Notstandes das Bestreben, die Mängel des tatsächlichen oder vermeintlichen Artikel 48 Absatz 2 der Weimarer Verfassung zu vermeiden und die Gefahren einer allgemeinen Notstandsklausel, die auch diskutiert worden war, zu verhindern. Stattdessen wird ganz im Sinne konsequenter rechtlicher Durchformung des Notstands die unabhängige Gerichtsbarkeit weitgehend ungeschmälert erhalten und die Kontrollfunktion des Parlaments nach Möglichkeit bewahrt. Die Stunde des Notstands sollte nicht mehr allein die Stunde der Exekutive sein, wie man das bisher als ehrenden Grundsatz formuliert hat. Auch gab es Kompensationsgeschäfte wie die Einführung des Widerstandsrechts in Artikel 20 Absatz 4 oder die Einführung der Verfassungsbeschwerde ins Grundgesetz, die bis dahin nur im einfachen Gesetz, im Verfassungsprozessrechtsgesetz stand. Bis zum heutigen Tag musste die Notstandsverfassung eine wirkliche Probe auf ihre Belastbarkeit nicht bestehen. Ob sie sie bestehen würde, lässt sich wegen ihrer hohen, aber vielleicht wenig praktikablen Regelungsdichte bezweifeln und wird bezweifelt. Es ist erinnerungswürdig, auf wie heftigen Protest beide nachholenden Verfassungsänderungen stießen. Fridays for Future ist ein laues Lüftchen dagegen. Die besonders von Bundeskanzler Adenauer vorangetriebene Aufstellung eigener Streitkräfte war einer der wesentlichen Pfeiler der Westintegration und somit eine der politisch umstrittensten Verfassungsänderungen überhaupt. Über Pro und Contra wurde in der frühen Bundesrepublik mit einer Leidenschaft und auch Erbitterung diskutiert, die in späteren Jahrzehnten ihresgleichen suchte. Nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges lag für viele die Remilitarisierung Deutschlands vollkommen außerhalb des Vorstellbaren. Auch der erste Verteidigungsminister hatte sich mal so geäußert. Zudem sah insbesondere die SPD darin das größte Hindernis für eine baldige Wiedervereinigung. Der damalige Innenminister und spätere Bundespräsident Heinemann verließ erst das Kabinett und dann die CDU, um die Gesamtdeutsche Volkspartei, die einen strikten Neutralitätskurs fuhr, zu gründen, die vollständig erfolglos war. Auch der Rat der Evangelischen Kirchen Deutschlands sprach sich eindeutig gegen die Wiederbewaffnung aus, während aus der katholischen Kirche deutlich verhaltenere Kritik zu vernehmen war. Der Widerstand fand seinen symbolischen Höhepunkt im Deutschen Manifest, das eine im Wesentlichen aus der SPD, den Gewerkschaften und dem protestantischen Bürgertum rekrutierte außerparlamentarische Protestbewegung mit Persönlichkeiten wie Erich Ollenhauer, Helmut Gollwitz, Martin Niemöller und anderen an der Spitze in der Frankfurter Paulskirche am 29. Januar 1955 verabschiedete, ohne damit am eingeschlagenen Kurs noch irgendetwas ändern zu können. Ähnlich lief es bei der Notstandsverfassung. Sie veränderte nicht nur einschneidend die Verfassungslage, sondern polarisierte die innenpolitische Debatte und politisierte die Öffentlichkeit, vor allen Dingen die Universitäten. Hauptgegner waren bis zuletzt die Gewerkschaften, die angesichts der Großen Koalition sozusagen die größte Last der Opposition trugen. Aber auch viele freischwebende Intellektuelle engagierten sich in bislang kaum dagewesener Weise. Befürchtungen einer vollständigen autoritären oder gar totalitären Umbildung des Staates gingen um und verbreiteten höchste Alarmstimmung. Die einschlägigen Titel repräsentativer Sammelbände und Streitschriften wie »Notstand der Demokratie«, »Der totale Notstandsstaat«, »Gefahr im Verzuge«, verliehen den tatsächlich empfundenen oder vielleicht auch politisch dramatisierten Sorgen ebenso beredten Ausdruck wie die denunziatorische Abkürzung der Notstandsgesetze als NS-Gesetze. Der Protest gipfelte in einem Sternmarsch nach Bonn im Mai 1968. Die Notstandsgesetzgebung bildete den Kristallisationspunkt der Studentenrevolte und der erstmals politisch hervortretenden außerparlamentarischen Opposition. Nach der Verabschiedung der Notstandsverfassung formte sich der Widerstand teilweise erlahmte er auch, zu großen Teilen erlahmte er, aber teilweise formte er sich zur Fundamentalopposition um, die nicht lediglich eine Verfassungsnovelle innerhalb des Systems, sondern dem System als solchem galt. Und der radikalste Flügel wurde dann zum Terrorkern der RAF. Von solchen Entwicklungen und von solchen Proteststürmen konnte von der ein Jahr nach der Notstandsverfassung verabschiedeten Haushalts- und Finanzreform keine Rede sein, obwohl auch sie das Gesicht des Grundgesetzes stark verändert. Das Zentrum des ziemlich komplizierten technischen Regelwerks bildete das Finanzreformgesetz, flankiert von zwei anderen Gesetzen zur Änderung des Grundgesetzes, alle mit gleichem Datum verabschiedet. Mit diesem Veränderungsschub wurden nicht bislang ausgesparte Komplexe nachträglich eingeführt, sondern bestehende Regelungen strukturell umgestaltet. Letztlich handelte es sich dabei um die Korrektur der 1949 vor allem auf Druck der Alliierten hin vorgenommenen Normierungen der Finanzverfassung, die als ziemlich verunglückt gelten mussten. Es ging zudem um den Versuch der Modernisierung der finanz- und haushaltspolitischen Elemente. Die Finanzreform bildete die verfassungspolitische Reaktion auf die Rezession von 1966-67, veränderte die Finanzverfassung und vollzog den Übergang vom dualistischen Föderalismus zum kooperativen Föderalismus. Die damals frisch und modern daherkommenden Leitbegriffe lauteten Planung, insbesondere aber nicht nur Finanzplanung, Konjunktursteuerung, Wachstumsvorsorge, aktive Wirtschaftspolitik und eben kooperativer Föderalismus. Begriffe, die heute merkwürdig angegraut klingen, weil man ihre Kehrseite, Fehleranfälligkeit von Planungen, Dominanz der Fachbürokratien, Verwischung von Verantwortlichkeiten, Politikblockaden mittlerweile etwas besser kennt. Das Grundgesetz war ursprünglich als Provisorium gedacht und konzipiert, hat sich dann über Jahrzehnte hinweg als stabiles Transitorium erwiesen und galt spätestens in den 1980er Jahren als definitives Staatsgrundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, aber eben immer noch Westdeutschlands. Dann kam der Fall der Mauer und die deutsche Wiedervereinigung. Sie kam ziemlich unverhofft und von manchen, darunter prominenten Zeitgenossen, auch unerhofft. Ein besonders prominenter wohnt gar nicht weit von hier und ist gerade 90 Jahre alt geworden. Es war zugleich eine große Bewährungsstunde des Grundgesetzes. Das aber aus diesem epochalen Vorgang wiederum nicht unberührt und unverändert hervorging. Zwar war den meisten rasch klar, dass wegen der sich überschlagenden politischen Ereignisse nicht die Stunde für eine neue Verfassung mit der Wahl einer Nationalversammlung und monatelangen Beratungen geschlagen hätte. Deutlich zu kurz greift aber auch die in der politischen Publizistik wie in der Staatsrechtslehre, Sie haben das gestern Abend wieder gehört, verbreitete Wendung vom Beitritt der DDR gemäß Artikel 23 Grundgesetz. Zwar hatte es in der Tat eine Beitrittserklärung der DDR gegeben, nämlich durch die Volkskammer am 23. August 1990. Aber diese Erklärung bewirkte den Beitritt eben gerade nicht aus sich heraus, sondern beschleunigte, und das war die Absicht, nur die politischen Aktivitäten auf beiden Seiten die Wiedervereinigung herbeizuführen. Nur auf welchem Weg? Durch Annahme des Beitritts, was eine automatische Erstreckung der Geltung des Grundgesetzes sowie der gesamten sonstigen Rechtsordnung in der ehemaligen DDR zur Folge gehabt hätte, das galt als dem Osten nicht zumutbar. Die drängenden ökonomischen Probleme und die diffizile innerdeutsche wie internationale Lage machten andererseits rasches Handeln unabweislich und einen zeitraubenden gesamtdeutschen Verfassungsgebungsprozess unmöglich. Es ging um die Realisierung einer einmaligen historischen Chance. Nach Durchspielen verschiedener Varianten fand man schließlich die praktikable Lösung im Abschluss eines förmlichen völkerrechtlichen Vertrages zwischen der Bundesrepublik und der DDR, für dessen Inkrafttreten es bei den zuständigen Verfassungsorganen, Bundestag und Bundesrat hier, Volkskammer dort, der nach den jeweiligen staatsrechtlichen Bestimmungen notwendigen Zustimmung bedurfte. Das bedeutet also, die DDR ist nicht dem Grundgesetz beigetreten, sondern hat mit der Bundesrepublik Deutschland einen völkerrechtlichen Vertrag über die Wiedervereinigung geschlossen. Den Einigungsvertrag. Genauer, so heißt er präzise, den in Berlin am 31. August 1990 unterzeichneten Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands einschließlich des Protokolls und der Anlagen 1 bis 3 sowie der in Bonn und Berlin am 18. September unterzeichneten Vereinbarung. Ende des Titels. Zwar ist in diesem Vertrag selbst irritierenderweise vom Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes am 3. Oktober 1990, unserem Feiertag, die Rede. Doch war Artikel 23 in seiner alten Fassung an jedem 3. Oktober gar nicht mehr existent, sondern bereits aus dem Grundgesetz entfernt worden. Wodurch? Durch eben jeden völkerrechtlichen Einigungsvertrag, der neben der Streichung des Beitrittsartikels auch noch die Präambel Artikel 51 sowie Artikel 146, die Schlussbestimmung des Grundgesetzes, verändert. Und diese Grundgesetzänderungen traten am 29. September 1990 in Kraft, fünf Tage vor dem 3. Oktober. Lassen wir jetzt die besondere verfassungsrechtliche Problematik dieses absoluten Ausnahmefalls einer Verfassungsänderung durch völkerrechtlichen Vertrag einmal beiseite. So bleibt als letzte wichtige Präzisierung der gängigen, aber irreführenden Rede vom Beitritt der DDR gemäß Artikel 23 zu erwähnen, dass nicht die DDR, sondern die UNO ACTU gebildeten neuen Bundesländer Teil der territorial erweiterten Bundesrepublik wurden. Das Grundgesetz ist also weder, wie Artikel 23 alte Fassung Grundgesetz das vorsah, in unveränderter Gestalt im Beitrittsgebiet in Kraft gesetzt worden, sondern galt für das wiedervereinigte Deutschland in seiner durch den Einigungsvertrag veränderten Gestalt. Noch entfaltete es Gültigkeit in der DDR, sondern in den 5 neuen Bundesländern, die durch ihre Wiederbegründung, die an eben jenem 3. Oktober 1990 juristisch wirksam wurde, in der gleichen juristischen Sekunde die alte DDR ablösten, von deren Beitritt man gemeinhin spricht. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt hinlänglich verwirrt. Deswegen kommt mein Resümee. Man muss insgesamt konstatieren, in Wahrheit war es der völkerrechtliche Einigungsvertrag, der den Beitritt und seine Folgen in einer umfassenden Weise selbst regelte. Und das ist übrigens ein diplomatisches und juristisches Meisterwerk, dieser Einigungsvertrag. Den kann man nicht genug preisen. Aber so viel dazu. Eine der im Zuge der Wiedervereinigung vorgenommenen Änderungen des Grundgesetzes bestand in der Streichung von 23 alte Fassung, also der Beitrittsartikel, in der Streichung von Artikel 23 alte Fassung Grundgesetz. Es ist ein Vorgang von hoher Sinnfälligkeit, wenn nur 2 Jahre später der frühere Wiedervereinigungsartikel, der jetzt sozusagen leer stand, zum Europaartikel wurde, der für die Europäische Union an die Stelle des vormaligen Integrationshebels, nämlich des Artikel 24 Grundgesetz, trat. Der 24 hatte nur geregelt, die Bundesrepublik Deutschland kann Hoheitsbefugnisse an überstaatliche Einrichtungen abtreten. Jetzt haben wir eine relativ präzise, genaue Bestimmung in Artikel 23. Ergänzt und den unionsrechtlichen Gegebenheiten angepasst, wurden in der Folgezeit auch Artikel 28 mit dem Kommunalwahlrecht für EU-Ausländer und Artikel 88 Einschränkung der Kompetenzen der Bundesbank und Nennung der Europäischen Zentralbank. Auch ein EU-Ausschuss des Bundestages und ja eine Europakammer des Bundesrates, das alles sind Punkte, wo der Prozess der Europäischen Union, der Prozess der europäischen Integration und damit das Recht der Europäischen Union sich sichtbar im Text des Grundgesetzes niederschlägt. Die hier deutlich werdende Europäisierung des Grundgesetzes markiert den gewichtigen Vorgang einer gewissen Transzendierung des nationalen Verfassungsrechts durch das vorgängige Recht der Europäischen Union. Lange Zeit war dieser Prozess eher inkremental verlaufen und war in seinem grundstürzenden Charakter eigentlich wenig beachtet worden. Spätestens seit dem Vertrag von Maastricht aber sind alle, auch die Staatsrechtlehrer, aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Man sieht jetzt deutlicher, dass das Grundgesetz in den Worten von Konrad Hesse in gewisser Weise über sich selbst hinausweist. Das kommt aber nicht allein in den sichtbaren Verfassungstextänderungen zum Ausdruck. Der europäische Integrationsprozess bringt vielfältige Phänomene der Überlagerung und der stillschweigenden Deutungsveränderung grundgesetzlicher Normen ohne Textänderung hervor. Wegen des, wenn auch nicht grenzenlosen, Vorranges des europäischen Unionsrechts kann nun geschehen und geschieht, was Artikel 79 Absatz 1 mit dem Gebot der ausdrücklichen Textänderung eigentlich verhindern will. Es kommt zu stummen Verfassungsänderungen. Ein Beispiel. Artikel 19 Absatz 3 gewährt ausdrücklich nur inländischen juristischen Personen Grundrechtsschutz. Also nicht nur natürliche Personen haben Grundrechtsschutz, sondern auch juristische, aber eben nur inländische juristische Personen. Und inländisch heißt das Territorium der Bundesrepublik Deutschland. Doch gebieten es die Grundfreiheiten der EU-Verträge, dass Inland hier in Wortlaut übersteigender Weise gelesen werden muss als das Territorium der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Der Wortlaut hat sich aber nicht geändert. Man muss das wissen. Man kann es nicht mehr lesen. Beispiele ließen sich vermehren. Das Fatale hieran ist, dass der Text des Grundgesetzes die Verfassungslage nicht mehr verlässlich wiedergibt. Wie gesagt, das ist nicht immer der Fall. Zuweilen werden die europarechtlich induzierten Veränderungen des Grundgesetzes explizit ausgewiesen, so wie etwa bei 16 Absatz 2 Grundgesetz, der das frühere strikte Auslieferungsverbot für Deutsche an das Ausland für die EU einschränkt. Und mit dem Stichwort Einschränkung wären wir schon bei den Grundrechtsrestriktionen. Abgesehen von der Änderung des Artikel 10 Grundgesetz im Zuge der Notstandsgesetzgebung hat es im Grundrechtsabschnitt lange Zeit zwar Klarstellungen und Erweiterungen, aber kaum deutlich sichtbare Restriktionen gegeben. Diese Zurückhaltung dürfte nicht zuletzt der besonders sensiblen Materie geschuldet sein. Von daher wurde es von vielen als Alarmsignal gewertet, dass in den 1990er Jahren mit dem sogenannten Asylkompromiss 1993 und der Absicherung des großen Lauschangriffs 1998 zwei markante Grundrechte in restriktiver Weise verändert wurden.